Leben lernen.
Leben lernen? Wo und wie lernen wir leben?
Ein Podcast mit Elsbeth Kossmeier
und Benedikt Weingartner. Grüß dich, Benedikt.
Ich grüße dich, Elsbeth.
Ich höre in der letzten Zeit ganz oft immer wieder Leute so flapsig dahin sagen, wir haben ja gar keine Demokratie mehr. Und dann denke ich mir immer, mein Gott, ja, manchmal sage ich was, aber meistens sage ich nichts. Ich denke mir nur, mein Gott, weißt du überhaupt, was du da sagst? Ja.
Also die sagen, wir haben keine Demokratie mehr und nicht, die Demokratie ist gefährdet, sondern sie sagen...
Nein, wir haben keine mehr. Das sind natürlich einerseits sind's diese Geschichten, das will ich jetzt nicht auspacken, so aus der Corona-Zeit. Also wenn es offenbar eine Vorschrift gibt, die einem nicht passt oder was man als Übergriff empfindet, sagt man, wir haben keine Demokratie mehr. Und warum ich jetzt darüber reden möchte mit dir, war ein ganz konkretes Beispiel. Ich habe also eine junge Frau getroffen, die noch Schülerin ist in einem Gymnasium im Mühlviertel. Und die hat mir da erzählt, dass sie eine Schülerzeitung machen wollte, weil sie einiges an Missständen auch, sie wollte sich kritisch mit ihrer Schule auseinandersetzen und hat dann ein dezidiertes Verbot von der Direktion bekommen, sie darf keine Schülerzeitung machen, außer er kann die Themen vorgeben oder was eine Frau, ist wurscht, außer die Schulleitung kann die Themen vorgeben. Und nach denen darf sie dann die Zeitung machen, aber so nicht. Und dann hat der dann ein Ingestandenes beigepflichtet und gesagt, ja, aber das wissen wir, Schule ist einfach überhaupt nicht demokratisch, wir haben überhaupt keine Demokratie in der Schule. Und ich habe mir gedacht, es wäre doch einmal ein wichtiges Thema, darüber zu reden, warum fühlen Menschen, dass keine Demokratie da ist, wenn wir doch so viel demokratische Einrichtungen haben. Oder jetzt rede ich einmal nur von Schule, weil das Beispiel auch von Schule war. Jede Klasse hat einen Klassensprecher, es gibt einen Schulsprecher, es gibt den auf österreichischer Ebene, es gibt ein europäisches Schülerparlament, es gibt Elternbeiräte, Elternvereine.
Den SGA.
Dann gibt es den Schulgemeinschaftsausschuss, genau. Also Schule ist durch und durch demokratisch organisiert. Lehrer sagen nämlich das auch. Die sagen auch, es gibt keine Demokratie. Und zum Beispiel so große Veränderungen wie die Bildungsstandards, die neue Matura und anderes mehr sind so zustande gekommen, dass aus jedem Bundesland Lehrerinnen und Lehrer gewählt wurden und die haben gemeinsam in einer sehr langwierigen, also ich weiß, dass es eine langwierige Arbeit war, ein schwieriger Prozess, haben die das dann unter wissenschaftlicher Begleitung halt kreiert. Und so geht es mit allen, auch mit der Kompetenzorientierung und so weiter. Diese ganzen Schulentwicklungsmaßnahmen, das ist alles österreichweit irgendwie organisiert worden. Ich war selber einmal Vertreterin für Oberösterreich für die Schulentwicklungsmaßnahmen, also ich kann das bestätigen. Und es hat die österreichweiten Treffen gegeben. Offenbar dringt das alles nicht wirklich durch und es dominiert das Gefühl, man wird gelenkt, man wird geleitet, Demokratie gibt's nicht. Da frage ich mich, warum ist das so? Das möchte ich mit dir besprechen.
Also mein Zugang und vielleicht auch ein anderer Zugang, ich würde mal die Frage stellen, ob jetzt die Schule oder das Schulsystem, das Bildungssystem wirklich ein ideales Beispiel ist, um von vollständiger Umsetzung von Demokratie zu sprechen. Aus meiner Sicht ist es das nicht, weil es natürlich ein hierarchisches System ist. Ganz oben gibt es eben das Bildungsministerium mit dem Bildungsminister und den Bildungsdirektionen darunter, bis dann sozusagen den Schulleitungen. Und dieses System, eben weil es hierarchisch aufgestellt ist, weil es natürlich da politische Entscheidungen gibt, die Auswirkungen haben, ist dann nur bedingt demokratisch strukturiert. Und das, was du gesagt hast mit diesen Gremien, natürlich diese Gremienarbeit, die funktioniert meistens schon in einem demokratischen Setting. Und dann werden Papers produziert, Dokumente, die sich dann darauf berufen, dass sie natürlich entsprechende Unterstützung von denen haben, die sie erarbeitet haben und da abgestimmt sind. Aber dann entscheidet natürlich wieder ein Gremium, ein politisches Gremium oder Zuständigkeit darüber, was dann umgesetzt wird. Also da sehe ich das Beispiel ein bisschen gefährlich, wobei du natürlich, und deswegen ist für mich das Beispiel schon relevant mit der Schule, weil wir ja davon ausgehen, dass auch in der Schule Demokratie vermittelt wird und auch Demokratie gelebt wird und natürlich ähnliche Strukturen haben. Kannst du mit dem was anfangen, wenn ich das ein bisschen etwas in Frage stelle?
Ja, aber ich frage mich die ganze Zeit, wo ist denn anders? Ja, weil für mich ist so das Grundelement der Demokratie die Mitbestimmung.
Mhm.
Und ob etwas nicht demokratisch ist, nur weil man nicht von der Pike auf mitbestimmen darf, das ist ja, glaube ich, eine übertriebene Forderung. Ja, also dort mitzubestimmen, wo es auch relevant ist für mich, das ist wertvoll.
Mhm.
Und ich glaube, deswegen ist auch die Schule ein gutes Beispiel, weil sie diesen Gap zeigt zwischen einerseits einem um Demokratie bemühten System, darf ich es so nennen?
Einem, ich würde es direktiven System nennen. Also.
Nein, ich möchte jetzt das Demokratische hervorheben. Mhm. Also schon auf Demokratie ausgerichtet als System einerseits, weil man ja diese Gremien alle geschaffen hat in den 70er Jahren, um Schule demokratischer zu machen. Und auf der anderen Seite, so wollte ich das sagen, die gefühlte Ausgesetztheit, wie du gesagt hast, die Direktive. Und Schülerinnen und Schüler empfinden natürlich Schule deswegen als sogar diktatorisch, ganz im Gegensatz zur Demokratie, weil natürlich das Hauptding von Schule, nämlich der Unterricht, kaum demokratisch gehandhabt wird, was natürlich fürs Demokratielernen furchtbar ist.
Mhm,
ja? Weil solange Schülerinnen überhaupt nicht wissen, wie komme ich überhaupt zu meiner Note? Welche Kriterien gelten? Was kann ich selber dazu beitragen? Oder wir fahren halt jetzt irgendwo hin auf eine Exkursion und es wurde nicht vorher mit der Klasse besprochen, wo passt das dazu? Warum fahren wir dorthin? Und kann ich da auch noch einen Senf dazu geben? Ja. Da haben wir auch viele gute Beispiele, die es anders machen.
Mhm.
Ja, ja, aber natürlich muss ich auch wieder die Reformpädagogik nennen, mhm. ja, wo es wirklich den Klassenrat gibt und wo natürlich auch besprochen wird, unter welchem Motto das nächste Semester stehen soll
mhm.
und was es da für Arbeiten zu bewältigen gilt. Was natürlich ist wichtig, die Struktur, was ist notwendig, was muss sein.
Mhm.
Also zum Beispiel in diesem Semester muss die Kompetenz erworben werden, wie ein gutes Referat ausschaut. Und es muss die Kompetenz erworben werden, wie Zusammenarbeit gelingen kann. Oder also man, das weiß man, das ist, das tut man nicht abstimmen. Ich will damit Missverständnissen vorbeugen, weil die Gegner der Demokratie im Unterricht immer dann sagen, aha, sind wir schon so weit, dürfen jetzt schon die Schülerinnen sagen, ob sie was lernen wollen oder nicht.
Genau, das ist dann das Argument.
Ich das beginne, ist nicht gemeint.
Ich habe jetzt verstanden, wie du es meinst, glaube ich. Nämlich, du stellst natürlich das System an sich, so wie es hierarchisch organisiert ist und funktioniert als Institution und mit allen Verflechtungen. Du sprichst von den demokratischen Prozessen, wo sie implementiert, wo sie möglich sind und wo sie vielleicht sogar notwendig sind, weil dafür es auch vorgesehen ist und diese Bereiche gibt es ja. Eben zum Beispiel ein Schulgemeinschaftsausschuss wäre ja absurd, wenn der dann nicht Entscheidungen treffen darf, demokratisch, weil warum gibt es ihn dann? Dann wäre es ja nur symbolisch. Ja. Und wenn die Schulleitung gegenüber dem Kollegium etwas zur Diskussion stellt und zur Entscheidung, dann braucht es dann demokratischen Prozess. Und wenn eine Lehrkraft im Unterricht einen Aspekt einbringt an Möglichkeiten und wir versuchen gemeinsam eine Entscheidung zu erwirken, dann braucht es den Diskussionsprozess und dann muss natürlich auch diese getroffene Entscheidung dann auch umgesetzt werden, also dort, wo es demokratische Prozesse gibt. Fühlst du dich, so wie ich es jetzt verstehe, da auch verstanden?
Ja, und da fühle ich mich verstanden und ich habe auch noch gleichzeitig durch deine Wortmeldung auch bin ich auf den Gedanken draufgekommen, dass ein demokratischer Prozess sehr viel Information
braucht.
Information braucht oder beziehungsweise die Menschen, die in den Prozess eingebunden sind. Und du hast da sicher auch Beispiele. Mir hat das auf meinen Reisen in Norwegen so gut gefallen, dass da zum Beispiel bei einer Brücke Maut eingehoben wird. Es ist ja diktatorisch, da hebt der Staat Maut ein. Aber es steht darauf ein Plakat, die Brücke kostet so und so viel und dann wird sie abbezahlt sein und dann wird keine Maut mehr eingehoben. Mhm. Und jetzt natürlich ist das eine Verordnung, wie die Brücke wurde gebaut. Jetzt weiß ich nicht, ob es da einen Bürgerprozess gab wegen dieser Brücke, aber unabhängig davon ist das schon eine demokratische Handlung im weitesten Sinn. Mhm. Ja? Weil du zuerst gemeint hast, Schule, stimmt, Schule ist hierarchisch aufgebaut, aber es kommt darauf an, wie sehr haben die einzelnen Menschen, die Betroffenen, auch das Gefühl, ein Mitspracherecht zu haben oder zum Beispiel...
Nicht nur das Gefühl.
Sie haben es, ja genau.
Sie haben ein Recht sogar darauf.
Ja, genau.
Und ich denke, also insofern schon nachvollziehbar für mich das Beispiel Schule, weil wenn ich über Demokratie rede, wenn ich dieses Bewusstsein habe, der Mitsprache des Gemeinsamen, dann muss ich auch Räume schaffen, wo es möglich ist. Weil sonst ist es wirklich ein diktatorisches System, wo es die Direktive gibt und wir sind Ausführende auf allen Ebenen. Aber da haben wir natürlich ein anderes Verständnis.
Ja, aber so fühlen sich, und es ist schon tragisch, so fühlen sich ganz viele Prozent, also ich würde sagen schon jenseits der 50%, mehr als 50% der Schülerinnen und Schüler fühlen sich so in der Schule, dass sie nicht wissen, warum etwas gemacht wird, wann es gemacht wird, wie es gemacht wird und fühlen sich wie in einer Diktatur, mit Ausnahme, dass sie natürlich viel kulanter behandelt werden als vor 50 Jahren. Ja? Die Körperstrafe ist abgeschafft, sogar Strafaufgaben darf man nicht mehr, also beklagen sich viele drüber. Also, aber trotzdem muss man tun, was der Lehrer sagt und man tut, was der Lehrer sagt, weiß nicht genau warum, aber es muss man halt tun, weil damit man zu seiner Note kommt.
Ja, und genau diesen Eindruck, diese Haltung oder dieses Gefühl hast du halt auch im Staat, in der Gesellschaft, in der Öffentlichkeit. Da würde ich gerne dann gleich ausführlicher drüber sprechen. Aber vorher noch dieses Beispiel, mit dem du eigentlich angefangen hast, mit dieser Schülerin, die eine Schülerzeitung machen wollte. Und da ist natürlich auch interessant, wie man das dann moderiert und wie man das eigentlich versteht. Also wenn du mir sagst, SchülerInnen machen eine Schülerzeitung, dann würde ich einmal davon ausgehen, da setzen sich SchülerInnen zusammen und die machen an ihrer Schule eine ausgewiesene SchülerInnenzeitung und keine Schulzeitung. Also der Direktor wollte ja da scheinbar oder hat im Kopf gehabt, eine Schulzeitung zu machen, wo er dahinter steht und er bestimmt und sagt, was da drinnen ist an Informationen, so wie er es auf der Webseite, wenn er die administrativen Informationen weitergeben lässt und wie die Schule sich präsentiert. Aber eine Schülerinnenzeitung ist für mich ein Produkt, ein mediales Produkt von Schülerinnen. Ich würde sogar sagen, eine Experimentierwerkstätte, wo ja nicht jetzt damit die Meinung der Institution kommuniziert wird, sondern die Meinung der Schülerinnen. Und
da dürfen sie auch hineinschreiben, dass sie zum Beispiel mit der Schulleitung nicht zufrieden sind.
Zum Beispiel.
Das muss man doch aushalten.
Ja. Ich meine, früher hat es das ja sehr intensiv gegeben und früher war das tatsächlich auch eine Lehrwerkstatt, eine Experimentierwerkstatt. Viele Journalistinnen sind gerade mit dieser Erfahrung groß geworden, weil es halt dann tatsächlich für junge Menschen die erste Möglichkeit ist, etwas konzentriert auch zu schreiben, Berichte, aber auch Kommentare und Analysen und so weiter. Also sich da tatsächlich auch in einer gewissen Weise journalistisch auszuprobieren, auch verantwortungsvoll, aber natürlich immer in der klaren Zuordnung, es ist eine SchülerInnen-Zeitung für SchülerInnen und repräsentiert nicht die Schule und den Herrn Direktor.
Ja, und das ist ja auch immer, es war ja zum Beispiel an meiner Schule immer so ein bisschen Angst vor der Matura-Zeitung.
Ja. Gut, das ist ja wieder ein anderes Tool, weil da hat man ja eher dann so eine Satire-Zeitung oft
draus gemacht. Ja, und das war schon noch eine Abrechnung. Ne, wenn du in der öffentlichen Matura-Zeitung drinnen stehst als Lehrerin und du wirst sozusagen abgewertet, ist das schon auch ein bisschen tragisch. Aber für den Einzelnen oder so. Aber ich glaube, was ich so mitkriege in der letzten Zeit, dieses unsägliche Wort Message Control wirkt mehr und mehr in unserer Gesellschaft.
Ja, aber das ist ja auch ein Beispiel, weil im Prinzip macht der Direktor da Messaging Control und das da wird schon problematisch, ich finde es ja sehr, sehr wichtig, Schülerzeitungen, es gibt eigentlich viel zu wenige, es hat sich oft sehr erübrigt, weil man dann vielleicht auch sagt in der Schule, ja, die SchülerInnen sollen lieber lernen und nicht da ihre Freizeit oder vielleicht dann Schulzeit dafür zu viel investieren und sich mehr auf das Wesentliche konzentrieren. Aber was ist denn eine SchülerInnenzeitung? Es ist ein Sprachrohr der SchülerInnen. Es ist eine Möglichkeit, dass sich in einer Schule, sagen wir in einer Schule mit 1000 Schülern, oder wenn man vielleicht nur OberstufenschülerInnen nimmt, aber möchte gar nicht so sehr unterscheiden.
Ja, sie möchten sich äußern.
Es ist eine Möglichkeit, sich strukturiert äußern zu können.
Und es ist tatsächlich ein demokratisches Vergehen, wenn man wenn es kritisch ist, nicht Wortmeldung nicht aushält. Und es ist ja auch, war da bei der Gelegenheit auch ein ganz lieber Kollege dabei, der an der Pädagogischen Hochschule in Sachen Inklusion gearbeitet hat, das per se immer so ein bisschen ein kritisches Institut war. Und als er in Pension ging, warum zu diesem Zeitpunkt, weiß ich nicht, also das lasse ich offen, hat er an das Rektorat und das Vizerektorat seine Befindlichkeit geschrieben, was ihn stört an der Hochschule und welche Prozesse er nicht gut findet. Und hat auch dazu geschrieben, dass er dieses E-Mail jetzt per E-Mail geschickt auch weiterleiten wird an die anderen Institute. Also war eh sehr freundlich und hat es zuerst an die Leitung geschickt. Und am nächsten Tag wurde sein E-Mail-Account gelöscht. Also er konnte nicht mehr das weiterleiten. Und das ist natürlich schon Message Control, wie es schon schlimmer ist. Nicht? Mhm. Also es ist schon moderner geworden. Ich hätte, also so wenn ich denke, 70er, 80er Jahre war kritische Wortmeldung schon noch etwas, was man ausgehalten hat. Mhm. Eher. Ja, vielleicht ist das wirklich ein Schritt zurück. Das weiß ich nicht. Aber auf jeden Fall ist es für mich eine gewisse Unstimmigkeit, dass wir Demokratiefähigkeit vermitteln sollen, auch verpflichtend, weil es im Lehrplan steht. Und auf der anderen Seite ist Schule per se, oder vielleicht sagt man besser Unterricht, nicht demokratisch, wirklich gar nicht demokratisch. Mhm. Bei der Musik sieht man es ein. Ja, ich habe oft gesagt, tut mir leid, ein Chor, das kann nicht demokratisch sein, weil ich muss 1, 2, 3 los sagen. Mhm. Ja.
Das kann nicht jeder anfangen, wenn er will.
So ist, und da können wir auch nicht ab, wir können höchstens abstimmen, das haben wir eh getan, über das Lied gut, über die...
Also immer wenn Strukturen notwendig sind, dann muss man halt auch darauf zurückgreifen.
So ist, ja.
Aber lass uns den Schritt zur Demokratie in der Öffentlichkeit, in der Gesellschaft gehen. Und das, was du beschrieben hast mit der Fragestellung, wir haben keine Demokratie mehr, und du hast eh angedeutet, die Pandemie, ohne da jetzt wirklich darauf einzugehen, aber hat das sichtbar gemacht und hat dieses Bewusstsein gemacht. Wir haben auch schon mal darüber gesprochen, wie wir über Demokratie geredet haben. Die Menschen, die auf die Straße gehen und mit den Schildern, wir sind das Volk und die Demokratie ist gefährdet oder die Demokratie ist abgeschafft und Demokratie gibt es nicht mehr. Man muss natürlich schon deutlich sagen, aus welchem Bereich kommt es und wo wird es auch forciert und wo wird es auch instrumentalisiert. Und es ist natürlich schon die in Österreich die FPÖ, in Deutschland die AfD, wo das auch ganz bewusst propagiert wird und den Menschen oder der Anhängerschaft vermittelt wird, das Establishment, das ist nicht mehr demokratisch. Da gibt es keine Demokratie, weil die hören nicht auf das, was ihr eigentlich wollt oder was wir wollen. Und oft argumentiert man dann auch, was Mehrheitsentscheidungen anlangt. Und das ist ja ein Diskurs in der Demokratie, in der Republik, auch in der repräsentativen Demokratie. Inwieweit sind die demokratischen Prozesse tatsächlich demokratisch? Oder werden sie auch von den Bürgerinnen und Bürgern als demokratisch empfunden?
Ja, das ist sehr schwierig. Ich finde das eine schwierige Frage. Weil ich lasse mir natürlich nicht gern sagen als Bürgerin, man hält mich nicht für intelligent genug, damit entscheiden zu dürfen. Zum Beispiel. Naja, mit diesen unsäglichen
Befragungen, wir haben ja hauptsächlich Volksbefragungen und Volksbegehren. Ganz selten ja die Erfahrung von Volksabstimmungen.
Unterlassen ja genau, es hat ja einen Grund, warum genau die von dir genannten politischen Strömungen viel mehr Volksbegehren und Volksabfragungen möchten.
Ja, die wollen tatsächlich mehr Volksabstimmungen. Ja.
Ja.
Dass nicht die Politik, das Parlament entscheidet, sondern das Volk.
Genau, und da komme ich natürlich, jetzt schon. Ich persönlich komme da in die Bredouille, weil ich genau weiß, wenn ich jetzt eine Abstimmung beim Volk mache, soll man Kinderschänder, bei Kinderschändern die Todesstrafe einführen, na, dann haben wir es wieder. Und das Volk stimmt noch emotionalen Befindlichkeiten ab und kann perfekt manipuliert werden, wie wir wissen, speziell über die Kraft der Social Medias. Ne?
Ja, oder wie man es gesehen hat bei der Brexit-Entscheidung in Großbritannien.
Also man muss sich schon, also für mich wäre das schon wichtig, dass die große Errungenschaft der Demokratie ist, dass ich für mich einen Abgeordneten sozusagen jetzt wählen kann, dem ich zutraue, der wird am ehesten meine Interessen vertreten und ich muss nicht, also ich rede jetzt von mir, ich muss nicht bei jeder einzelnen Entscheidung, die für Österreich getroffen werden muss, dabei sein, weil ich habe meine Partei gewählt und die haben wohl ihre Expertinnen und Experten. Auf das möchte ich mich verlassen und das ist sozusagen mein demokratisches Recht, dass ich mir eine Abordnung für mich wählen kann.
Mhm.
Ja, aber das ist manchen zu wenig.
Ja, oder es ist auch die Frage dann der Klärung. Also auch das könnte man natürlich jetzt instrumentalisieren und ich finde, da gibt es manche Stimmen, die durchaus auch Recht haben. Also ich würde, repräsentative Demokratie meint ja, wir wählen die Abgeordneten, wir wählen das Parlament und dann wählt sich daraus die Regierung und sozusagen, wie der Staat funktioniert. Und die machen die Arbeit, die werden dafür bezahlt, machen das hauptberuflich, haben hoffentlich auch eine Expertise und mit Unterstützung der Ministerien, um dann quasi auch Gesetze in ihrer Umsichtigkeit berücksichtigt, was hat das für Auswirkungen auf die Gesellschaft in allen Bereichen und Eventualitäten. Und wir haben dann natürlich noch die Justiz, die dann auch darüber wacht, wie was weiß ich, zum Beispiel ein Verfassungsgerichtshof, der dann prüft, ob diese Gesetze auch tatsächlich korrekt zustande gekommen sind, beziehungsweise vom Inhalt her keine Widersprüche liefern. Aber ich würde mich zum Beispiel, und das wäre eben verkürzt, und so kommt es aber oft im Gefühl der Bevölkerung an, wir wählen alle 5 Jahre oder alle 4 Jahre, je nachdem, welche Wahl es ist, und geben da unsere Stimme, jeder hat eine Stimme, und dann passiert für die Funktionsperiode dann bist du gar nicht mehr gefragt, weil du ja nicht mehr keinen Einfluss drauf hast. Und ich denke, das ist oft so ein Gefühl, das die Menschen haben. Okay, die Parteien wollen meine Stimme, damit sie an die Macht kommen und dann tun sie vielleicht etwas, was nichts mehr mit mir zu tun hat. Und ich glaube, dieses Gefühl wird dann oft sehr verstärkt und sehr befeuert und eben auch instrumentalisiert, dass man dann sagt, siehst du, du hast ja gar keinen Einfluss darauf.
Mhm.
Und im Gegengewicht, und das finde ich für eine Demokratie auch notwendig, und das wäre, hast du angedeutet bei dem Beispiel Schule, es geht natürlich auch um die Transparenz. Und ich denke, es ist viel zu eindimensional, wenn ich Demokratie und demokratische Prozesse nur dann ansetze, wenn ich sie brauche, nämlich zur Wahl, und dann in der Zwischenzeit spielen sie keine Rolle. Mhm. Gut, das wissen wir heute, Meinungsumfragen bestimmen Politik, also da passiert es natürlich trotzdem, aber vielleicht auch unter dem Aspekt manchmal, wer am lautesten dann schreit, da hat es dann eine Auswirkung, oder weil die Partei ihr Klientelpolitik macht, aber demokratische Prozesse aus meinem Verständnis oder aus idealistischer Sicht verlangen die Transparenz, verlangen das Erklären. Ich möchte Politiker, die ihre Entscheidungen transparent gestalten, die zumindest versuchen zu erklären, welcher Entscheidungsprozess dahinter war.
Das unterstreiche ich hundertprozentig und aus meiner eigenen Biografie, auch wenn das schon jetzt ein bisschen älter ist, habe ich das sehr stark erlebt in der Frage, in der Ausländerfrage hat das damals geheißen, so vor 30 Jahren. Und das meine ich auch bis heute noch, die Politik hätte, ich schließe mich jetzt da deinen Worten an, eine pädagogische Aufgabe. Und ich habe das derart vermisst, das Beispiel ist ja deswegen, auch wenn es konkret schon älter ist, trotzdem finde ich passend. Man hat auf der einen Seite, wurde eben geschimpft und alle Ausländer wurden über einen Kamm geschoren und es ist so dieses Thema aufgekommen, die haben bei uns nichts verloren, ja. Und auf der anderen Seite fehlte mir jede pädagogische Einflussnahme. Es wurde den Menschen nicht gesagt, was unterscheidet einen Flüchtling von einem Gastarbeiter? Wie ist das mit Asyl? Was steht da in den Menschenrechten? Und so weiter. Ich stehe jeden Tag, wie auch tausende andere Lehrer vor meinen Schülerinnen, und muss halt da ein bisschen versuchen zu reparieren oder was ich dann was erklären. Aber ich war ja ständig dann in Gefahr, wenn ich zum Beispiel auch die Problematik aufzeige, die natürlich auf uns zukommt, wenn zum Beispiel die Menschen, die zu uns herkommen, eine andere Religion haben, was heißt das dann für uns, eine andere Kultur, was heißt das? Ich habe mich nie getraut, das aufzuzeigen, weil ich wollte nicht ins rechte Eck. Also wir waren nicht in der Lage, emotionsfrei einfach auf demokratischem Weg die Dinge abzuwägen und dann darüber zu sprechen, weil hier die pädagogische Einflussnahme gefehlt hat, die erklärt hat, die Information und auf der anderen Seite die Probleme genutzt wurden für populistische Anklagen. Und das, finde ich, gilt bis heute und das tut mir sehr weh und dann entstehen natürlich diese Sachen. Wir haben keine Demokratie mehr. Kann man dann schreien, wenn nicht geschieht, was ich will. Aber das ist ja, wir sind ungebildet in Bezug auf Demokratie.
Absolut. Also ich glaube, dass eine große Notwendigkeit besteht, wirklich auch Demokratie zu lernen, Demokratie zu verstehen,
ja.
Demokratie zu erklären oder demokratische Prozesse, was Demokratie ausmacht und dass Demokratie einfach nicht nur darauf reduziert ist auf Wahlen, sondern dass unser Alltag, unser ganzes Leben auch wirklich Politik ist und davon geprägt und einen Einfluss letztendlich darauf hat und dass unsere Ausrichtung wirklich die Demokratie als hoher Wert und hohes Gut, damit alle Ansprüche, die notwendig sind, ja, was unserer werteorientierten Gesellschaft entspricht, wo, und das macht es ja dann zum Beispiel auch klar, weil Demokratie ist nicht einfach nur, was die Mehrheit sagt.
Genau.
Insofern ist es problematisch, alles mit Volksabstimmungen machen zu wollen, denn inwieweit werden da andere Aspekte, zum Beispiel eben Minderheiten berücksichtigt?
Genau.
Inwieweit werden Gruppen oder Teile der Gesellschaft, die unterrepräsentiert sind oder die kein lautes oder laut genuges Sprachrohr haben, auch tatsächlich berücksichtigt? Also sind ja alles Aspekte, die wir im demokratischen Prozess, auch in der parlamentarischen Arbeit, ja, mehr oder weniger und je nachdem, wie es sich entwickelt hat, auch inkludiert haben. Ich denke zum Beispiel oft an die Frage, Also es gibt ja, deswegen gibt ja zum Beispiel die Bundesjugendvertretung und es gibt ja, ja. Es gibt ja auch im demokratischen, im legislativen Prozess, wenn Gesetze gemacht werden, dass natürlich auch dann geprüft wird, welche Auswirkungen haben die auf besondere Gruppen oder zum Beispiel in dem Fall auf die Jugend.
Für mich war das so, also für mich war es als Lehrerin immer sehr wichtig, die demokratische Erziehung. Und natürlich waren es dann oft mühsame Prozesse, aber genau dazu, was du gesagt hast, das Beispiel. Eine Schülerin kommt zu mir und sagt, liebe Frau Professor, ich bin in ganz großer Not, weil ich, was weiß ich, zum Beispiel krank war, ich bin nicht zusammengekommen und habe ganz viel noch offen in Mathematik und Englisch zu lernen. Und ich sehe mich nicht hinaus, dass wir daher in einer Woche die Deutschschularbeit schreiben. Können wir die bitte verschieben? So, dann habe ich das natürlich auch als Anlass genommen und habe gesagt, liebe Schüler, liebe Klasse, es gibt einen Antrag, dass wir die Deutschschularbeit verschieben. So, und dann ist natürlich als erstes, so wie immer im Staat und überall, der Aufschrei, nein, ausgemacht ist ausgemacht. Dann sage ich, okay, es gibt eine Notsituation, dann haben sich natürlich ein paar andere angeschlossen. Was tun wir? Und als Erster haben sie alle gesagt, stimmen ab. Mhm. Und das war für mich immer ein ganz wichtiger Prozess, da sagen, liebe Leute, Demokratie heißt nicht, stimmen wir ab und die Mehrheit siegt. Das könnte man theoretisch auch mit Fäusten machen. Ja? Das ist so eine milde Form von Kampf.
Naja, früher war es einfach, der Stärkere setzt sich durch.
Genau. Also Demokratie heißt in erster Linie Kompromissfindung. Und man muss jene anhören, die ein Problem haben. Ich bitte daher, es sollen sich Menschen zu Wort melden, die das verschieben wollen. Und es sollen sich auch Menschen dann zu Wort melden, die auf keinen Fall verschieben wollen. Und wir sammeln die Gründe und wir machen dann eine
Das Lösung. Sammeln der Gründe oder einfach die Frage, spricht für jemanden etwas Gravierendes dagegen, dass wir das jetzt so machen.
Genau. Und man muss ja auch sagen, ich habe immer dieses primitive Beispiel, das ist jetzt wirklich sehr primitiv, aber zeigt natürlich was auf. Wenn 15 Kindern heiß ist und die wollen das Fenster öffnen und ein Kind friert, ja, was machen wir dann? Nicht demokratisch, die muss halt erfrieren, sondern wir müssen einfach die Fenster schließen, weil erfrieren kann man nicht. Aber an der Hitze stirbt man nicht. Also das Bedürfnis.
Oder man findet Lösungen, die berücksichtigen, dass die friert, eine andere Möglichkeit hat.
Einen guten Platz hat oder jemand für sie die passende Kleidung.
Oder egal. Sie holt sich die Jacke.
Ja, genau. Also, aber auf jeden Fall, Demokratie hat es ganz wichtigen Grundsatz, das Anhören der Minderheiten und das Abwägen der unterschiedlichsten Argumente für das eine oder andere und nicht nur das Recht des Stärkeren. Das ist nicht im Sinne der Demokratie.
Weißt du, Elsbeth, das, was du mit dem Beispiel jetzt da zeigst, macht mir bewusst, dass es auch eben demokratische Aspekte gibt, selbst wenn, weil hierarchisches System, weil eine Leitung eigentlich die Kompetenz hätte, eine Entscheidung zu treffen. Denn man kann jetzt natürlich sagen, oder gerade im Schulsystem, aber das ist im öffentlichen Bereich und auch im privaten, ja, häufig, es gibt dann doch Zuständigkeiten, Menschen, die wegen ihres Amtes quasi eine Entscheidungsgewalt hätten. Ob es jetzt in der Schule die Schulleitung ist oder die Lehrkraft. Natürlich hat die Lehrkraft, wenn man so will, im Unterricht das letzte Wort. Aber wenn ich da das demokratisch öffne aus meinem Verständnis, nämlich die Einbindung, wenn ich die Möglichkeit gäbe, unterschiedliche Stimmen zu hören, dann gebe ich auch die Möglichkeit, dass Argumente auf den Tisch kommen,
genau,
die ich vielleicht in meiner Funktion als Leitung nicht berücksichtigt hätte,
genau,
wo ich darauf achten muss, was auch meine Verantwortung in der Umsichtigkeit wäre. Was aber ganz klar ist, weil man kann nie alles berücksichtigen und alles sehen. Und insofern finde ich das auch Demokratie, selbst wenn eine Person in einer Leitungsfunktion die Menschen einbindet,
ja,
im Entscheidungsprozess.
Und
selbst wenn sie dann eben wegen des Amtes auch tatsächlich die letzte Entscheidung, genau, treffen kann.
Es geht darum, dass, also Leitung ist ja unumstritten. Es braucht ja Leitung und Schule braucht Leitung, wenn 30, jetzt rede ich von Klassenleitung, wenn 30 Kinder gemeinsam oder 25 etwas einen Lernstoff bewältigen sollen, dann braucht es eine Leitung. Aber es geht darum, wie viele Möglichkeiten gibt es, dass der Einzelne das Gefühl haben kann, da geht's auch um mich. Ich muss nicht nur tun, was irgendeiner sagt. Und wenn das nur diese Mitsprache ist, ja, es müssen ja nicht alle Kinder denselben Satz auf Seite 27 analysieren, sondern ich kann 10 Sätze anbieten und jede sucht sich einen aus, der ihr am ehesten taugt. Ja. Das ist schon eine Mitsprachemöglichkeit, wenn ich Wahlmöglichkeiten anbiete oder wenn es genau die Liste gibt an Leistungen in einem Semester, die mit so und so viel Maximalpunkten bewertet werden können und du kannst dir als Schülerin jederzeit ausrechnen, wie du mit diesen Aufgaben umgehst, welche du auslassen kannst, wie das dann auch sich auswirkt auf deine Endbeurteilung, aber du hast auch hier eine Mitsprache und das halte ich für so wichtig und in der Wirtschaft wissen wir das. Ich meine, diese großen Ein-Personen-Unternehmer, bei denen alles zusammengelaufen ist und wo sich niemand was zu machen hat getraut, wenn dieser eine nicht zugestimmt hat, das ist ja schon längst Geschichte und denen ist es auch dann gar nicht mehr so gut gegangen, sondern bei den Unternehmen ist ja ganz wichtig geworden, dass in der Fachsprache heißt es, vom Top-Down abzugehen und das Bottom-Up zu fördern, einzelne Einheiten zu schaffen, wo es jeweils einer dann davon eher die so Art Leitungsfunktionen übernimmt, aber sozusagen flachere Hierarchien zu schaffen.
Ja, und natürlich die Beteiligung im Sinn, wenn es jetzt um Rechte geht,
ja,
oder Administration, so haben sich ja auch die Gewerkschaften entwickelt, dass es dann auch eine Interessensvertretung gibt, die das kommuniziert. Also übertragen auf das politische System, auf den Parlamentarismus, gibt es natürlich diese Dinge.
Ja, ja.
Also die gibt es ja, auch wenn man sie oft gar nicht wahrnimmt oder vielleicht viel zu wenig darüber weiß, aber diese Möglichkeiten gibt es. Ich vermisse trotzdem etwas in der Politik, nämlich wirklich dieses Bewusstsein von Bürgerbeteiligung und dem Dialog und der Diskussion darüber. Also vielleicht noch kurz gesagt, was im Parlamentarismus zum Beispiel vorgesehen ist, bringt eine Partei oder eine Regierungspartei einen Gesetzesvorschlag ins Parlament ein, gibt es ja im parlamentarischen Prozess natürlich auch, man nennt es Lesungen, mehrere Stufen, wo entweder in Ausschüssen und dann, genau, auch im Plenum, wo die Arbeit passiert zwischen den Parteien, wo auch die Opposition eingebunden ist, auch tatsächlich dann quasi auch Anregungen oder Änderungsanträge einbringen kann. Über das wird ja dann abgestimmt im legislativen Prozess. Aber es gibt zum Beispiel auch den Begriff hat man auch oft schon gehört, dieses Gesetz ist jetzt in Begutachtung.
Genau.
Was bedeutet das? Es wird in Österreich zum Beispiel auf der Webseite des Parlaments wird es veröffentlicht, das ist jetzt in Begutachtung, dann steht eine gewisse Zeitperiode zur Verfügung, wo Expertinnen, NGOs, verschiedenste Interessensgruppen, auch sei es dann eben Gewerkschaften oder, also je nachdem, ganz unterschiedliche Gremien, ja, aus der Zivilgesellschaft bis letztendlich auch zu jedem einzelnen Bürger, da natürlich eine Eingabe machen kann und die dann auch berücksichtigt werden soll. Das sind formale Strukturen, die ja gegeben sind. Dann gibt es natürlich immer noch die Möglichkeit eines Volksbegehrens. Das hat man ja auch geändert, dass man die Zahlen geändert hat.
Heruntergesetzt,
ja. Ab wann dann tatsächlich etwas im Nationalrat diskutiert werden muss oder auf die Tagesordnung gesetzt werden muss. Das sind natürlich jetzt Anliegen, die anlassbezogen oder wirklich um etwas anzustoßen eine Möglichkeit sind. Aber was ich gemeint habe, was ich vermisse, ist tatsächlich, und ich erlebe das gerade auch bei Bürgerdialogen mit politischen Entscheidungsträgerinnen oder PolitikerInnen. Wir sehen ja das auch medial. Im Wahlkampf passiert das, aber da passiert es meistens in der Auseinandersetzung der verschiedenen VertreterInnen von Parteien. Ein sich bekriegen, ein argumentieren oder manchmal eben auch ein sehr populistisches sich gegeneinander denunzieren. Aber was ich vermisse, ist tatsächlich, okay, auch das Erklären passiert oft bei Pressekonferenzen, die hört halt meistens dann niemand, wo dann schon auch versucht wird von MinisterInnen zu erklären, warum das gemacht ist, warum das notwendig wird. Aber der Dialog mit den BürgerInnen wirklich institutionalisiert, dass in unserer Gesellschaft ein gesellschaftlicher Diskussionsprozess passiert, dass man auch letztendlich hört, okay, manche PolitikerInnen sagen dir, ja, ich bin ja in meinem Wahlkreis oder mit meinen Leuten und ich rede ja mit den BürgerInnen und bekomme ja da Rückmeldungen. Aber ich glaube, der Dialog ist viel zu wenig strukturiert. Es gibt nicht vorgesehen wirklich diese Möglichkeiten. Und wenn es dann passiert, diese sogenannten Bürgerdialoge, dann ist es oft so, da steht dann doch eine Politikerin oder ein Politiker vorne und die Bürgerinnen dürfen Fragen stellen, haben eingeschränkte Redezeit und der Politiker oder die Politikerin dürfen sich erklären und reden.
Ich sehe da noch dazu ein anderes Problem, wo dann das stimmt, irgendwie, dass die Demokratie ein bisschen in Gefahr ist, weil diese vielen Rechte, die du jetzt gesagt hast, wo man sich einbringen kann, wo man die Stimme erheben kann, das hat man natürlich, das hat man in der Schule, das hat man auch im Staat in vielerlei Hinsicht, aber es mangelt das Interesse, dass überhaupt wer die Stimme erhebt.
Mhm.
Das heißt, wir haben so diese, es gibt nicht nur ein Bring, sondern auch eine Hohlschuld sozusagen und das Interesse der Beteiligung sinkt. Der Ruf nach erfüllt meine Bedürfnisse steigt. Also so sehe ich das ein wenig.
Das ist übrigens eine Rückmeldung, die man oft von oft von Politikerinnen und Politikern bekomme, die dann ihre parlamentarische Arbeit beschreiben und sagen, ja, wir setzen uns damit auseinander, wir diskutieren eben in unseren Parteigremien oder dann eben in den Ausschüssen oder im Plenum, aber es interessiert die BürgerInnen gar nicht, weil das ist dann zu detailreich, das ist zu komplex, das ist so schwierig. Die Leute, muss man zugeben, haben natürlich auch nicht die Zeit, sich mit der Materie dann vielleicht nach ihren Interessen dann speziell zu beschäftigen. Oder wenn es zum Beispiel um den Tierschutz geht, dann gibt es halt NGOs oder spezielle Leute, die darin wirklich ein großes Anliegen haben und sich engagieren. Aber grundsätzlich haben wir, glaube ich, schon das Problem, dass uns eine selbstbewusste Öffentlichkeit, ich nenne diesen Begriff, selbstbewusste Öffentlichkeit fehlt, nämlich die von ihrem eigenen Bewusstsein her kritisch ist und die letztendlich auch in der Lage ist, sich einzubringen, was du meinst mit der Bringschuld, sich auch zu engagieren und vielleicht, wenn es notwendig ist, auch zu formieren.
Ich habe mich in dem Wohngebiet, wo ich gewohnt habe, lange Zeit in Wels, da auch zum Beispiel stark gemacht und mich auch zusammengetan, zwar überparteilich, aber mich auch zusammengetan mit VertreterInnen aus der Politik. Und wir haben alle Haushalte in diesem überschaubaren Bereich angeschrieben, weil es halt um die Gestaltung eines Freizeitzentrums ging, weil es ja viele Schimpfereien gab, Lautstärkenbelästigungen durch Jugendliche, Alkohol am Spielplatz oder Müll am Spielplatz zum Beispiel und solche. Also schon ein wichtiges Thema, aber zu der Besprechung reden wir darüber, wie wollen wir unsere große Freizeitanlage haben, wie wollen wir diesen Spielplatz haben, wer soll den Fußballplatz benutzen dürfen, alle oder nur die Vereine. Also eine ganz konkrete Bürgergeschichte, alle eingeladen, was weiß ich, da ging es eh nur um vielleicht 300, 400 Haushalte.
Ja, das ist viel.
Dass wir darüber reden, dass das auch im Sinne der Leute ist, dass wir uns die Schimpfereien ersparen und dass wir alle zusammenhalten und zum Beispiel auch zu Jugendlichen sagen, schaut, lasst es den Kleinen, wir haben für euch dort drüben ein Treff gemacht für ältere Jugendliche. Aber dass das einfach demokratisch besprochen wird, aber es ist kaum wer gekommen.
Also, obwohl, man versteht es nicht, obwohl die Leute betroffen sind und einen Nutzen davon hätten.
Und sie kommen trotzdem nicht, weil sie eben keine Zeit haben oder weil sie es nicht freut oder weil sie denken, die da oben tun sowieso, wie sie wollen. Also es gibt da viele Ausreden.
Aber es ist auch verständlich. Es braucht halt dann Menschen, die besondere Initiativen haben. Und selbst wenn sie halt dann nur Unterschriftenlisten machen, um ihre Legitimität zu zeigen oder sichtbar zu machen. Aber du beschreibst etwas und es gibt sicher viele, viele Beispiele, wo man sich denkt, warum sind die Menschen da nicht mehr engagiert, obwohl es sich betrifft?
Ja, also
und es kommt oft auch gar nicht zustande. Ich möchte dir auch ein Beispiel nennen. Nämlich in dem Haus, in dem ich wohne. In dem Haus, in dem ich wohne, gibt es, Sisti weiß es gar nicht ganz genau, aber ich denke, so ungefähr 35 bis 40 Wohnungen. Ja? Mehreren Etagen. Und im Erdgeschoss Richtung dem Müllraum gibt es einen Durchgang. Und dieser Durchgang war als Fahrradkellergarage geplant und gedacht. Ja? Der war immer natürlich viel zu klein. Erstens musste man durchgehen und rechts und links standen die Räder. Und wenn ein Rad, es war dann oft so dicht, und wenn du ein Rad rausgenommen hast, sind andere umgefallen, weil es so eng war und so weiter. Ja? Der Platz war einfach damals, wie das Haus gebaut worden ist, das ist ein Neubau aus den 90er Jahren, war das halt noch nicht so populär, dass die Menschen mit dem Rad fahren. Okay, aber es gibt im Erdgeschoss auch Räumlichkeiten, die Kinderspielräume gibt es. Relativ große Fläche, aber die sind auch nicht dementsprechend ausgestattet, sind mit Glaswand. Und solange ich hier lebe, werden die nicht benutzt. Ich kann auf einer Hand abzählen, da hat es schon ein paar Kinderpartys gegeben, so punktuell, aber ganz, 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 ganz selten. Und ich habe der Hausverwaltung einmal geschrieben und habe angeregt, ob man nicht, weil es sind sogar mehrere Räume, man müsste die gar nicht alle auflassen, sondern man könnte die halt einfach reduzieren, weil der Bedarf halt da scheinbar gar nicht so danach ist. Aber man könnte einen Raum dafür wirklich für einen Fahrradkeller adaptieren. Und habe das geschrieben, aber habe gar keine Rückmeldung bekommen. Und lustigerweise habe ich das auch deswegen argumentiert, weil es gab BewohnerInnen, die haben tatsächlich in diesem leerstehenden Raum nahe beim Eingang dort das Rad abgestellt und es gab nämlich einen Aushang der Hausverwaltung, dass diese Räder dort zu entfernen sind, sonst wären sie eingezogen, so auf die Art. Ja? Also es ist nicht vorschriftsmäßig. Und daraufhin habe ich auch diesen Brief geschrieben. Also ich war nicht jemand, der das da abgestellt hat, aber ja, ich wollte es anregen. Gut, aber ich muss mir natürlich jetzt kritisch die Frage stellen, okay, diese Menschen, die hier in dem Haus leben, haben halt keine sozialen Kontakte oder wenig, bis gar nicht. Aber da könnte man ja auch anregen, dem noch mehr Nachdruck zu geben, indem sich da vielleicht eine gemeinsame Meinung auch vom Betroffenen zusammentut und dann anders kommuniziert und das vielleicht in die Wege geleitet wird. Das ist nicht passiert, ich muss gestehen, ich habe es auch nicht getan. Und es ist natürlich alles aufwendig und kompliziert. Man müsste da mal zu jedem gehen oder zumindest in irgendeiner Form kommunizieren, einen Zettel hinlegen oder keine Ahnung, oder vielleicht dann einen Aushang machen und Unterschriften. Das braucht Initiative. Das ist halt nicht passiert, ich habe es auch nicht getan. Wäre eigentlich gut gewesen. Und letzter Satz zu diesem Beispiel, wie sieht es heute aus? Heute wird dieser frühere Kinderspielraum als Radabstellplatz verwendet, aber es hat sich dann einfach ein Gebrauch eingebürgert. Ja. Auf den zwei Rädern, die da drinnen stehen, wurden 5, 10 und 20 und jetzt stehen da 30 Fahrräder.
Ja, das... Das ist, also Demokratie ist natürlich, da bin ich schon tausendmal draufgekommen in meinem Leben, sehr anstrengend. Das ist einfach.
Ist mit Aufwand verbunden.
Natürlich. Es gab einmal eine Verordnung des Bundesministeriums für irgendeine, ich glaube, es ging um irgendeine Stundenkürzung, aber irgendetwas, was den Schülerinnen sehr wehgetan hat und wo es dann in kürzester Zeit die Schülervertretungen, die ja auch politisch zusammengestellt sind, die verschiedenen, gab es dann einen Aufruhr und es wurde auch eine Demo organisiert, dass das nicht sein kann. Und meine, wo ich Klassenvorstand war, die haben geschimpft und das darf nicht sein und da muss man was dagegen tun. Und dann kam der Tag der Demonstration und ich dachte, naja, die Stunde wird heute ausfallen, ja. Und dann sind sie alle da gesessen und ich habe gesagt, aha, wolltet ihr zu mir in den Unterricht gehen, warum seid ihr nicht bei der Demonstration? Dann haben sie gesagt, na, der Herr Direktor hat gesagt, da müssen wir mit einer Betragensnote rechnen. Dann habe ich ein bisschen lachen müssen, habe ich gesagt, ja eh, sehr recht, ich sage nichts mehr dazu, machen wir jetzt eine gute Stunde, aber... Wenn sich das die Frauen, die für ein Stimmrecht gekämpft haben oder für ein Wahlrecht gekämpft haben, wenn die sich gedacht hätten, da kriegen wir Probleme, da verlieren wir vielleicht unseren Arbeitsplatz oder so, hätten wir viele neue demokratische Errungenschaften nicht. Ja? Also ich habe mir schon gedacht, dass man wegen einer Betragensnote nicht zur Demo geht und nicht hoch erhobenen Hauptes die Betragensnote in Kauf nimmt. Das hat mich schon sehr verwundert. Und da habe ich mir gedacht, okay, das ist schon ein Zeichen unserer Zeit, dass wir sozusagen die unglaubliche Errungenschaft, die so viel Schweiß und Tränen und Blut gekostet hat, das hat an Kraft verloren.
Ja, und ich meine, man sagt, wir sagen oft, die Demokratie muss man schützen. Und Ich denke, man muss die Demokratie auch immer weiterentwickeln und leben. Es ist eben nicht eine Errungenschaft, die man dann hat und dann ist sie. Also die kann auch aus dem Bewusstsein verschwinden. Oder sie kann einfach so eine Beeinflussung bekommen, dass sie halt durch manipulativ halt ausgehebelt wird oder eben die Gefahr des Dekonstruktiven oder des Populismus dann natürlich auch auf, zur Probe gestellt wird oder wirklich in Gefahr ist dadurch. Mhm. Also dafür gibt es natürlich auch viele, viele Herausforderungen. Demokratie muss auch, also du hast gesagt, ist anstrengend, würde ich auch sagen, aber sie ist auch, es ist auch immer wieder ein, ja, eine Auseinandersetzung, wo ist sie gefährdet, wo ist sie hinterfragt, wo ist sie, wo wird sie vielleicht auch ausgehebelt, wo werden auch demokratische Rechte instrumentalisiert, ja, nicht aus dem positiven, sondern eben aus dem manipulativen, ja, Zugang.
Und ich glaube, wenn ich so also herunterbreche, eben in meinem Fall auf Schule oder auch auf Bürgerinnen, ich glaube, Demokratie muss man spüren. Mhm. Und es nützt nichts, in der Schule in von mir aus eine fachpolitische Bildung einzuführen und den Schülerinnen beizubringen, welche demokratischen Gremien es gibt und wie Demokratie aufgebaut ist, sondern sie müssen im alltäglichen Unterricht spüren, dass es um ihre Sache geht. Ja? Und das ist natürlich, braucht auch sehr viel Know-how von Seiten der Lehrerinnen oder in der, im Staat. Es braucht viel Sozialkompetenz. Und das fängt dort an, wo ich wenigstens eine Antwort kriegen möchte auf eine E-Mail. Wenn ich zum Beispiel dem Bürgermeister schreibe, sagen wir jetzt ein Beispiel, es kann ja auch eine kleinere Stadt sein, wo es leichter geht, dann gehe ich davon aus, dass das ja sowieso ins Sekretariat kommt oder so. Und da wird aber irgendeiner mir dann wenigstens danke für Ihr Engagement in Sachen, was weiß ich, das oder das. Der oder der wird sich darum kümmern oder es ist im Moment nicht unsere Agenda. Ja, das kann man ja auch sagen. Aber wenigstens
ernst nehmen.
Ja, und wenn ich denke, ich habe mich immer gesehen als Referentin in der Schule, dass ich der Schule, wenn ich an Schulen von Schulen eingeladen wurde, dass ich da wie eine Art Dienstleisterin auch bin und denen mit ihren speziellen individuellen Anliegen weiterhelfe und habe jedem Schulleiter und jeder Schulleiterin im Vorfeld geschrieben, was hätten Sie denn gerne für einen Schwerpunkt? Wo stehen Sie in Ihrer Schule? Wo drückt der Schuh? Was möchte die Lehrerschaft behandelt haben, damit es Ihnen besser geht? Ja, dass es nicht nur ein Top-Down ist. Mhm. Da kommt eine Referentin, heute einen 2-Stunden-Vortrag. Die Lehrer können die Stunden abhackeln, die sie verpflichtet sind zur Weiterbildung und ich gehe wieder. So habe ich meine Arbeit nicht gesehen. Aber leider, muss ich sagen, wenn wir über Demokratie reden, ich habe von 100 Schulleiterinnen, die ich angeschrieben habe, maximal 10 Antworten bekommen. 90% haben mir nicht einmal geantwortet. Mhm. Und geschweige denn, wenn ich gesagt habe, liebe Frau oder Herr Schulleiterin, was gedenken Sie zu tun, dass wir das, was jetzt da gesagt wurde, auch hinüberkriegen auf die nächste Ebene, nämlich zu den Schülerinnen? Und dann habe ich die Antwort, nein. Sagen Sie nur, es soll nur ein Impuls sein, ja, nicht mehr, es braucht nicht irgendeine Aufgabe oder irgendein neues Treffen, keinen Austausch, nichts. Mhm. Ja, schade ist sowas.
Das ist eine Erfahrung und die Erfahrung haben halt viele Menschen,
ja,
wenn es darum geht, dass sie ihre Bedürfnisse äußern und welche Rückmeldungen sie bekommen oder wie werden sie ernst genommen. Und das ist halt schon auch der Aspekt, den vermisse ich eben genau in diesem dialogischen Prozess, in dem Erklären. Und ich wollte nur eines sagen, Demokratie braucht natürlich auch Fähigkeiten, die man lernen muss, die man aneignen genau muss, die man in der Schule zum Beispiel auch lernen, üben soll und muss, in der Praxis erleben.
Ja.
Und wir haben viele Aspekte davon eben einfach auch angesprochen, nämlich auch das Zuhören, das Miteinanderredens, wie der Dialog funktioniert, wie die Diskussion funktioniert, wie das gegenseitige Zuhören, Ernstnehmen funktioniert. Und das gehört genauso auch zur Demokratie dazu, sind wichtige, wesentliche Aspekte. Denn es geht nicht nur, dass man Meinungen sammelt und dann würfelt, sondern du hast es auch gesagt, es geht um den Kompromiss, es geht um den Konsens. Es kann nicht immer jeder Recht haben und es kann nicht eine Gruppe immer sich durchsetzen, sondern es braucht den Konsens.
Genau. Aber man muss das Gefühl, ich glaube auch, man muss das Gefühl haben, meine Stimme ist wichtig.
Und wurde gehört.
Weil sonst werde ich auch nächstes Mal nicht mehr hingehen zur Versammlung.
Genau.
Weil dann tun die sowieso, entweder haben sie kein Geld für das oder sie tun sowieso dann, was sie wollen. Nicht? Man redet ja von denen da oben und von denen und sie. Und ich bin eh nur ein kleines Rädchen, auf mich hört eh keiner. Das heißt, man muss als Staatsbürgerin, als Schülerin, als Bürgerin so auch erleben, dass es Sinn macht, wenn ich etwas sage.
Ja, und auch natürlich sind solche Diskussionen sehr oft auch sehr emotional geführt. Es braucht natürlich auch Konfliktmanagement. Wie schaffe ich es da wirklich, den Dampf rauszulassen? Wie vermittle ich den Menschen die anderen Zugänge, nämlich aus der emotionalen, persönlichen Betroffenheit, aus dem Unverständnis, es auch zu öffnen, damit wir auch andere Perspektiven, andere Zugänge zumindest einmal hören, realisieren, erklären können. Nur so ist dann Konsens möglich. Also Demokratie, ich glaube, ich kann da zusammenfassend sagen, dass Demokratie, dass es die nicht mehr gibt, also das kann man ganz entschieden. Ja. Natürlich mit einem Nein, das stimmt nicht. Natürlich gibt es Demokratie, aber dass Demokratie zu bewahren ist, dass wir Demokratie lernen und vermitteln müssen, erklären und letztendlich auch tatsächlich in der Praxis leben, das ist unsere Aufgabe, die sich in allen Bereichen unserer Gesellschaft, inklusive der Schule, aber dann halt eben auch in der Öffentlichkeit zeigen muss.
Genau.
Liebe Elsbeth, ich danke dir für das Gespräch.
Danke, Benedikt.